Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen
bei Ich höre, du sagst,
einem Imago-Podcast
mit Dorothea Trautmannsdorf
und Heidi Kuhlow.
Also der Titel der heutigen Episode lautet: Wann solltest du dich auf keinen Fall trennen?
Oh, wann solltest du dich auf keinen Fall trennen? Was ist das für ein reißerischer Titel für unseren Podcast?
Ja, also ich finde, manchmal brauchst du es. Außerdem ist es tatsächlich echt ein heißes Thema, weil wenn du nämlich bei Google Online Divorce eingibst, dann weist das insbesondere in den USA einen sehr hohen Suchanfragewert auf. Ich meine, Online-Divorce, sehr spannend. Und im Jahr 2024 alleine wurde das 47 Millionen Mal weltweit gegoogelt. In Europa, wenn man da den Begriff Divorce eingibt, dann, also da reden wir jetzt nur von Süd-London, da wird das durchschnittlich 1360 Mal im Monat eingegeben. Also ich würde sagen, Trennung ist definitiv ein Thema.
Okay. Ja, das mit dem Online-Divorce wusste ich nicht. Du bist ein bisschen in ein Rabbit Hole gefallen, merke ich. Aber jetzt wollen wir einen Imago-Podcast machen. Was also können wir jetzt da hier zu diesem Thema beitragen?
Ich finde einiges. Ich denke, das wird sich im Laufe der Episode immer mehr klären, nicht auf einmal. Aber bevor ich da weiterkomme, und das ist wichtig, weil wir heute auch, also wir werden über Verschiedenes reden, nämlich auch unter anderem unter Ausgänge und Auswege. Und die wiederum hängen auch mit Trennung zusammen. Aber das alles wird später klarer werden. Weißt du, dass es außerdem einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen mit dem Schlagwort Divorce zwischen Dezember und Januar gibt? Und das ist nämlich sehr interessant. Da gibt es nämlich einen Tag, den nennt Google den Divorce Day. Und das ist der erste Montag im Januar. Und sogar die Economic Times schreibt über diesen Divorce Day.
Ja, das sind nochmal Nachrichten aus dem Rabbit Hole. Ja. Aber gut, lass uns diese Online-Divorce und den Divorce-Day mal zu Imago rüberwuppen.
Genau, und vor allem wichtig, diese Dinge werden sich klären. Also es macht absolut Sinn am Ende der Episode, warum ich am Anfang der Episode davon gesprochen habe. Aber machen wir mal weiter. Jeder, also ich nehme an von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da waren vielleicht ein paar von euch schon mal bei einem Imago-Workshop, und wenn ihr da gewesen seid, dann habt ihr sicher schon mal von Auswegen gehört, nehme ich an.
Ich glaube, in den Workshops werden sie Ausgänge genannt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, was ist ein Ausgang? Und ganz vieles kann ein Ausgang sein. Wir tun oft Dinge, weil sie uns Spaß machen oder weil sie notwendig sind. Zum Beispiel bügeln, Gartenarbeit, Handy googeln. Das ist alles gut, kann man alles machen. Die Frage ist nur immer, wann wird so eine Handlung ein Ausgang?
Immer dann, wenn wir es nicht um dieser Dinge selbst willen machen, sondern um zum Beispiel die Verbindung mit dem Partner zu verhindern. Ja, das gibt's manchmal. Bügeln wir oder gehen in den Garten, weil es nämlich leichter ist, wie vielleicht den letzten Konflikt nochmal anzusprechen oder das, was einen gerade beim anderen stört.
Genau, und in solchen Fällen handelt es sich dann um Auswege, selbst wenn es Dinge sind, die unbedingt getan werden müssen oder die man gerne macht.
Ja, und das genau macht auch Auswege so schwer erkennbar, weil wir uns so gut dahinter verstecken können. Ne? Wir möchten heute wieder mal über Sarah und Paul sprechen. Einige Hörerinnen und Hörer werden die schon kennen. Das ist unser Vorzeige-Ehepaar, das sich wunderbar eignet, um Dinge konkret zu machen. Die existieren nur für unseren Podcast. Und die liebe Sarah, die hat eben gerade die Babypause hinter sich. Sie steigt wieder ins Berufsleben ein. In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass sie Paul im Laufe des späten Nachmittags mal anruft, vom Büro aus, weil der Paul ist ja jetzt zu Hause bei den Kindern, und sagt: Hey Schatz, heute wird es ein bisschen länger im Büro, ich muss das Meeting für morgen noch vorbereiten. Du weißt eh, mein Chef ist ein bisschen kompliziert. Das macht dir doch eh nichts aus, oder?
Was soll Paul darauf antworten? Also er weiß natürlich, dass Sarah ihr Wiedereinstieg enorm wichtig ist. Aber er hat gleichzeitig schon auch ein bisschen den Eindruck, dass sie ihm aus dem Weg gehen möchte. Die beiden haben auch immer öfter Konflikte und Streit. Letzten Sonntag zum Beispiel waren sie am Heimweg von einem Besuch bei seinen Eltern und da gab es einen richtig wilden Krach. Die Sarah hat ihm vorgeworfen, er steht nicht hinter ihr, weil er nichts gesagt hat, als seine Mutter meinte, oh, der arme Paul, der muss im Moment so viel leisten, die Kinder muss er ganz alleine schupfen und dabei soll er seine Karriere im Auge behalten. Also zu meiner Zeit, wo sich die Frauen noch nicht ständig selbst verwirklichen mussten, da war das alles viel einfacher. Und dann hat sie so zum Paul gewandt, gesagt, ihr kommt doch eh mit deinem Gehalt gut aus, Paul, oder? Und das hat natürlich die Sarah enorm aufgeregt und sie wirft ihm im Auto dann an den Kopf, dass er ein Feigling ist und dass er doch endlich mal seiner Mutter sagen soll, wie schlimm es für ihn als Kind war, dass sie ihm dauernd vermittelt hat, dass sie, also seine Mutter, sie hätte ihr Leben für ihn geopfert. Und Sarah findet, er soll doch das mal seiner Mutter sagen, statt sie in Ruhe auf Sarah rumhacken zu lassen.
Ja, möglicherweise sind euch solche Situationen bekannt, ähnlich vielleicht anstatt in grün, in rot, sozusagen in abgewalteter Form. Wenn wir sowas erleben, so einen Streit, dann kann es sein, dass, also ich kann da zumindest den Paul auch verstehen, dass der zum Beispiel dann die Kinder ins Bett bringt, weil das haben die beiden sich ja so ausgemacht. Das macht er ganz brav, wie es ist. Und wie das halt so bei kleinen Kindern ist, hat der Sohn Angst im Dunkeln. Und dann legt sich der Paul natürlich zum Sohn hin, damit er besser schläft. Ist ja an sich eine gute Sache, dass er das macht, oder? Macht ja auch ganz viel Sinn. Und immer häufiger schläft der Paul dabei auch ein. Und das passt ihm ja auch ganz gut so. Weil die Sarah soll doch schon auch mitbekommen, was er da alles macht und wie erschöpft er ist. Und er hält ihr den Rücken frei. Er macht momentan den Haushalt, ist echt ein Hero, aber bekommt nicht mal ein Danke. Und wenn seine Mutter das dann mal sieht, im Gegensatz zu Sarah, dann macht die nichts anderes, als ihm Vorwürfe irgendwie zu machen. Und soll sie den Abend doch allein verbringen. Also ist es eigentlich netter, beim kleinen Sohn im Bett einzuschlafen, als unten bei der Sarah im Wohnzimmer zu sitzen und mit ihr vielleicht noch nett zu plaudern, weil ist das überhaupt noch möglich nach dieser Autofahrt?
Genau, und in dem Fall ist das, was Paul da macht, einen Ausgang zu nehmen. Und er macht es höchstwahrscheinlich deswegen, um den Schmerz nicht spüren zu müssen, der sich eventuell zeigen könnte, wenn er mal direkt mit Sarah spricht. Er hat Angst, dass sich Sarah von ihm abwendet, wenn er offen mit ihr über seine negativen Gefühle spricht.
Ja, und da kommt jetzt auch was zum Tragen, was nicht so offensichtlich ist. Was so ein bisschen ist wie bei einem Eisberg, wo man die Spitze sieht. Da sehen wir das, was da alles passiert ist zwischen den beiden. Und weiter unten gibt es noch ganz, ganz viel anderes, was unter dem Wasser ist. Und so ist das auch mit unserer Geschichte. Wir haben Dinge erlebt in unserer Kindheit, wir haben die abgespeichert. Und beim Paul, wenn wir da bei dem Beispiel bleiben, da ist es halt so, dass seine Mutter dem Vater nie gesagt hat, dass sie auch gerne arbeiten würde. Dass sie sich auch vielleicht gerne verwirklichen würde, das hat sie nicht gemacht, ist zu Hause geblieben für die Familie. Und der Paul als Kind, der hat das aber auch erlebt und er hat der Mutter auch nie sagen können, dass ihm die ganze Fürsorge von ihr zu viel ist. Weil er ja gemerkt hat, wie wichtig das für die Mutter ist. Dieser ausschließliche Fokus auf ihn war ihm zu viel. Als Kind hat er einfach die Angst gehabt, wenn er das jetzt ansprechen würde bei ihr. Das kann er natürlich als Kind nicht. Ja, also das Kind ist natürlich anders. Aber da war natürlich die Angst, dass die Verbindung mit der Mama dann vielleicht nicht mehr da wäre. Und das alles passiert sozusagen im Untergrund, unter dem Eisberg. Und deswegen hat es auch Auswirkungen auf das Hier und Jetzt, nämlich mit der Sarah, wo es dann einfach sicherer ist, Dinge nicht anzusprechen, weil das hat er ja auch in der Vergangenheit gelernt, und ja, besser zu schlafen.
Also im Grunde genommen nimmt Paul diesen Ausweg, um die Beziehung zu schützen, weil er natürlich die Hoffnung auch hat, dass wenn er sich nur ruhig verhält, dann wird alles gut werden.
Und es ist ganz wichtig, dass wir uns das auch bewusst machen bei den Auswegen, dass die Intention eigentlich im Grunde ein Schutz der Beziehung ist. Auch wenn es letztendlich, wie wir sehen werden, genau das Gegenteil bewirkt.
Aber auch die Sarah fühlt sich nach dem Sonntag mit diesem Streit im Auto. Hab's nicht so mit Streit. Auch die Sarah fühlt sich nach dem Streit im Auto am Sonntag enorm traurig. Der Paul hat im Zug dieser Auseinandersetzung vorgeworfen, dass sie seine Mutter noch nie gemocht hätte. Und sie fühlt sich einsam und vor allem von Paul einfach alleingelassen. Da ist es jetzt natürlich irgendwie angenehmer, länger im Büro zu bleiben. Dort wird sie total geschätzt dafür, was sie tut. Da wirft ihr keiner unnötige Selbstverwirklichung vor. Und sie will auch nicht auf die Rolle der Hausfrau und Mutter reduziert werden. Das passiert in der Arbeit auch nicht. Und außerdem macht ihr der Job Spaß. Und daher ist es gerade besser, irgendwie dort zu sein, längere Zeit dort zu verbringen, als dieses laute Schweigen zu Hause ertragen zu müssen.
Ja, und mit diesen ganzen Beispielen wollen wir euch so ein bisschen die Dynamik von Auswegen verdeutlichen, also wie die beiden Auswege leben oder wie sie sie anwenden. An sich ist es ja gut, Kinder zu Bett zu bringen. Es ist auch gut, für die Kinder da zu sein. Es ist gut, sich in der Arbeit zu engagieren. Es ist wichtig. Und gleichzeitig kann das immer auch dazu dienen, um die Verbindung zu vermeiden. Und an dem Beispiel seht ihr auch schon, was da alles für Themen dranhängen und wie komplex das Ganze in Wirklichkeit ist, obwohl sich's ja so einfach anhört.
Ja, und es gibt die interessantesten, unerwartetsten Auswege. Also ich glaube, wir können einmal ein paar davon aufzählen, einfach um zu zeigen, warum es auch so schwer ist, sie zu erkennen.
Ja, also ist wirklich, ich habe von Leuten gehört, die aufs Klo gehen, um ihre Ruhe zu haben, tatsächlich. Also der Schwiegervater von einer Freundin von mir ist so ein Fall. Der hat sich sogar am Flohmarkt ein barockes Klo gekauft. Das schaut hübsch aus. In dem Klo gibt es ein Bücherregal und es ist sehr auffällig. Er verschwindet da wirklich oft stundenlang gefühlt, also hat auf jeden Fall sehr, sehr lang da aufs Klo. Ja, es ist irgendwie so schon klar, dass er das meistens macht, wenn er halt seine Ruhe haben will, aber ansprechen will er das offensichtlich auch nicht, dass er jetzt halt einfach mal eine Me-Time braucht, weil die Frau reagiert dann halt schnell auch verletzt und ja, das biologische Bedürfnis, dass er safe, ja, das kann sie nicht in Frage stellen. Ne?
Ja, das ist natürlich ein wunderbares Beispiel, weil niemand was dagegen sagen kann. Genauso wenig wie gegen das Kinderzubett bringen oder so. Und das ist genau das, was Auswege auch so gefinkelt macht. Man spürt, dass es, also im Grunde genommen spürt man, dass es eigentlich um was anderes geht. Es ist aber nicht greifbar und es bleibt unausgesprochen.
Ja, und das ist der Punkt. Das Ganze passiert unbewusst. Also es geht ja niemand her und sagt so, ich nehme jetzt mal einen Ausweg. Wäre es schon fast wieder keiner. Weil es darum geht, eine unsichere Situation zu vermeiden. Es ist sicherer, als das Problem direkt anzusprechen. Wir machen das deshalb, weil die Angst davor, einen Frust direkt anzusprechen, so groß ist, weil wir ja befürchten, dass wir dann abgelehnt werden, beschimpft werden, kritisiert werden, dass es dann eh wieder noch einen Streit gibt, dass es noch schlimmer wird. Und deshalb weichen wir lieber aus. Und à la longue passiert dann leider genau das, was wir befürchten. Der andere wird uns fremd, wir verlieren die Verbindung, weil wir unsere Lebensenergie nicht mehr in die Beziehung stecken, sondern in Aktivitäten außerhalb der Beziehung.
Ich möchte das jetzt noch ein bisschen zuspitzen. Wir vermeiden konflikthafte Auseinandersetzungen aus Verlustangst. Also weil wir die Angst haben, der andere bricht die Beziehung ab, wenn wir ihn konfrontieren. Und so passiert aber ohne großen Wumms genau das, nämlich die Beziehung geht einfach verloren.
Wir möchten hier jetzt auch erwähnen, dass es ganz unterschiedliche Arten von Ausgängen gibt. Also man kann die auch kategorisieren. Man kann sagen, es gibt zweckmäßige Ausgänge ohne bewusste Absicht. Das wäre zum Beispiel so das Klo, ja, oder die lange Arbeit. Also das ist ganz unbewusst, dass das passiert.
Es gibt allerdings auch Ausgänge, die wir ganz bewusst nutzen. Also nicht zurückrufen oder demonstrativ Zeitung lesen oder früh ins Bett gehen. Das sind so Ausgänge, die zielen darauf ab, Intimität zu vermeiden meist.
Und eine andere Form der unbewussten Ausgänge sind auch solche, die in einem größeren Ausmaß, wie jetzt zum Beispiel das Klo gehen oder so, der Beziehung Energie entziehen. Nämlich zum Beispiel solche Sachen wie Freunde, Vereine, Sport. Und die nehmen ja nochmal einen viel größeren Raum ein und dienen auch dazu, tatsächlich gemeinsame Zeit zu vermeiden, indem ich die Aktivität woanders suche.
Ja, jetzt möchte ich kurz noch einmal betonen, dass weder Freunde noch Sport noch sonst irgendwas davon, das ist jetzt primär, also das ist prinzipiell nichts Schlechtes, sondern nur, wenn es eben als Vermeidungsstrategie, als Ausweg genutzt wird. Je größer Angst und Stress in der Beziehung werden, desto destruktiver werden auch die Ausgänge. In der Imago-Therapie betrachten wir so Dinge wie Sucht, Affären oder auch die Flucht in die Krankheit als katastrophale Ausgänge. Und dann gibt es noch die endgültigen, das ist Mord, Selbstmord oder auch die unbewusste Scheidung. Jetzt ist es mir aber extrem wichtig, an der Stelle zu sagen, dass sollte irgendjemand von euch da draußen Gedanken dieser Art im Kopf wälzen, dann holt euch bitte ganz, ganz dringend professionelle Unterstützung.
Ja.
So, jetzt wollen wir kurz die langfristigen Folgen von Auswegen verdeutlichen. Und zwar, indem wir die damit verbundene Dynamik ein bisschen skizzieren.
Ja, also gehen wir mal wieder zurück zu Sarah und Paul, weil es einfach mit diesen beiden einfach konkreter wird. Wenn die Sarah zum Beispiel länger in der Arbeit bleibt, ja, um unangenehme Gespräche zu vermeiden, dann wird der Paul das auch irgendwie immer mehr spüren, nämlich dass es nicht nur darum geht, tatsächlich zu arbeiten, sondern dass da irgendwie noch ein anderer Grund ist, den er aber nicht wirklich fassen kann, weil es eben unausgesprochen bleibt. Das heißt, es hängt so irgendwie in der Luft. Und der Paul beginnt zu interpretieren, ja, will dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben, das Verstehen, warum es ist. Und da die beiden ja nicht miteinander reden, muss er sich halt irgendwie was zusammenreiben.
Also der Gedankenkreisel könnte ungefähr so lauten: Da stimmt was nicht, das ist doch nicht normal, die Arbeit ist ja wichtiger als die Familie. Ich glaube, sie liebt mich nicht mehr. Wenn sie mich lieben würde, würde sie sich Zeit nehmen. Wahrscheinlich gibt es einfach jemanden anderen, im Büro sogar. Und es ist dann relativ klar, wo diese Gedanken, die eben mit der Zunahme an Auswegen steigen, hinführen.
Ja, ich finde es auch schön, wie du das so ausführst, diese Gedanken. Die macht man sich ja dann oft vielleicht selber, aber auch, wenn man dann mit anderen redet, vielleicht mit Freunden, weil man ja mit der eigenen Partnerin nicht redet oder mit meinem Partner, dann ist es ja auch so, dass es passieren kann, dass Freunde sowas sagen, ja, bist du sicher, weißt schon, Chef, schau da schon knackig aus, ja, vielleicht ist da was. Also das bringt dann sowas ins Rollen und da beginnt dann ganz schnell so ein Ping-Pong-Spiel und wir können uns, denke ich, denken, wo das hinführt, der Paul immer unsicherer wird und versucht da, sich selber das zusammenzureimen, immer anstatt mit der Sarah zu sprechen.
Ja, und in der Regel beginnt dann auch natürlich der andere, wie wir da jetzt am Beispiel von Sarah und Paul sehen, Auswege zu nehmen. Also der Paul, der sich vernachlässigt und verunsichert fühlt, der schenkt den Kindern mehr Aufmerksamkeit, der schlaft beim Bettgehen lieber ein und gibt noch jede Menge andere Dinge, die er da so tun kann. Also vieles andere als mit Sarah den Abend zu verbringen und dadurch häufen sich natürlich Streit und Missverständnisse. Und es bleibt dann irgendwann einmal nicht mehr bei den alltäglichen Auswegen, sondern es kommt eben zu ernsthafteren.
Ja, da ist jetzt eben wichtig zu sagen, dass das natürlich dann ein langer Zeitraum ist. Ja? Also es beginnt halt immer irgendwie so und es kann sich dann ja immer gehäufter über Jahre so hinziehen. Ja? Und dann, glaube ich, wird jetzt auch, hoffe ich, der Bezug am Anfang zu Divorce und Scheidung klar. Nämlich wer auf Dauer solche Auswege nimmt. Und das ist tatsächlich oft auch bei Paaren, die zu uns kommen, ist ja über Jahre der Fall, dass das so gelaufen ist, dann ist da immer weniger Verbindung und im Endeffekt entfremden sich die Partner zwangsläufig. Und dann führen diese vielen, vielen kleinen alltäglichen Vermeidungen langsam, aber sicher zu einer unbewussten Trennung.
Jetzt möchte ich kurz den Unterschied zwischen einer bewussten und einer unbewussten Trennung ansprechen. Der unbewussten Trennung geht keinerlei Auseinandersetzung mit den grundlegenden Themen einer Beziehung auseinander. Zumindest keine offene, keine beiderseitige. Und damit ist so eine unbewusste Trennung auch keine aktiv und offen getroffene Entscheidung, sondern das ist eine Art der Trennung, die sich schleichend vollzieht. Und das ist das, wo Paare dann oft sagen, ja, wir haben uns auseinandergelebt.
Genau. Und manchmal äußert sich dieser schleichende Prozess auch in einem, jetzt reicht's mir. Das kann dann vielleicht für den einen überraschend sein und für den anderen ist es einfach nur der Tropfen, der einfach den Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wenn wir uns dann jetzt nochmal noch zum Anfang dieser Episode gehen und sagen, ja, der erste Montag im Jänner, das ist der Divorce Day. Da wissen wir, vor dem Divorce Day ist Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe. Die Erwartungen sind hoch, der Druck ist hoch, die Nerven liegen schnell einmal blank. Es gibt viele Familien, wo es tatsächlich kracht und es halt oft auch zu Enttäuschungen kommt. Und dann ist das schon der Moment, wo sich viel anhäuft und wo ich sehr gut verstehen kann, dass man dann vielleicht auch sagt so, und jetzt mag ich nicht mehr, jetzt reicht's.
Okay, und dann spricht man es vielleicht an den Weihnachtsfeiertagen noch nicht aus, aber dann kommen Silvester und das neue Jahr. Das ist die Zeit des Nachdenkens, der Reflexion, die Zeit der guten Vorsätze und viele machen dann so ein seelisches Großreinemachen und beschließen, okay, heuer im neuen Jahr wird alles anders und ich mache jetzt endlich Nägel mit Köpfen. Und dann folgt die Trennung am ersten Arbeitstag nach den Feiertagen. Und das bringt jetzt primär mal Erleichterung, vor allem für den, der aktiv wird, weil für den ist endlich das Problem scheinbar weg.
Ja, und die Erleichterung wird ja dann auch oft als Bestätigung hergenommen, ja, ist auch richtig, weil ich fühle mich ja besser. Also deswegen war das definitiv die richtige Entscheidung. Äußerlich ändert sich natürlich enorm viel, wenn man so eine Entscheidung trifft. Innerlich bleibt aber letztendlich alles beim Alten, weil es eine Symptom- und keine Ursachenbekämpfung ist. Und ähnlich wie wenn ich mir über Kopfweh einfach mal eine Schmerztablette einwerfe, dann ist natürlich der Schmerz auch mal weg, aber die Ursache, warum ich den Kopfweh habe, die ist vielleicht nicht weg und die kommt immer wieder. Ja? Und deswegen die Antwort auf die Frage, wann solltet ihr euch auf keinen Fall trennen? Ja, am Divorce Day. Never ever. Denn dann trennt ihr euch in der Regel unbewusst. Und das ist meiner Ansicht nach gar keine gute Idee.
Besser wär's, ratsamer wär's, den ersten Jännermontag zum Exit Day zu machen und ihn mal dazu zu nutzen, sich die Ausgänge, die man sich so in der Beziehung angeeignet hat, anzuschauen. Und selbst wenn einer der beiden Partner einen katastrophalen Ausgang zu nutzen, manchmal kann das für Paare wie ein Katalysator wirken.
Ja, zum Beispiel eine Affäre. Also ich kenne Paare, die sagen, nach der Affäre, also mit Abstand natürlich, nachdem sie das, wie du jetzt gesagt hast, auch bearbeitet haben, sagen sie sogar, ja, wir möchten es nicht nochmal erleben, es war grauenvoll, aber in gewisser Weise ist es gut, dass es uns passiert ist, weil Wir haben dann angefangen, einen anderen Weg zu gehen. Wir haben uns angeschaut, was der Hintergrund ist von diesen Ausgängen, und wir haben uns verändert. Und es hat uns letztendlich füreinander frei gemacht und auch für vieles andere mehr letztendlich.
Das ist ein bisschen, glaube ich, das, was du vorher gesagt hast mit dem Beispiel von dem Eisberg. Also wenn man sozusagen solche katastrophalen Dinge als Katalysator verwendet, dann trägt man vom unteren Teil des Eisbergs enorm viel ab.
Ja, und das meine ich auch mit dem, was dann frei macht. Ja? Weil genau. Meistens kennen wir das Untere nicht und wir wissen gar nicht davon. Und wir fragen uns dann manchmal vielleicht sogar, ja, warum verhalte ich mich überhaupt so? Und das hängt meistens mit diesem unbewussten Teil zusammen. Und in Imago sind wir ja einfach der Überzeugung und erleben es auch immer wieder, dass gerade in den Konflikten und in den Frustrationen mit dem Partner viel Wachstum liegt, weil wir nämlich durch den Frust auf das gestoßen werden, wo wir noch der Heilung bedürfen. Ja, wir wollen euch ermutigen, wirklich auch gerade mit dieser Folge hier, bleibt aktiv an eurer Beziehung. Wir alle tendieren dazu, Frust zu vermeiden. Das ist ganz verständlich. Ich kann es so gut verstehen. Und eben, wie ich gerade gesagt habe, dieser Frust birgt aber gerade die Wachstumspotenziale in sich. Und indem wir beginnen, diese Auswege zu schließen, mit dem Partner gemeinsam aktiv daran zu arbeiten, da machen wir eben den Weg frei für Entwicklung, für Lernen, für Wachstum. Und ja, tatsächlich braucht es dazu aber auch immer wieder mal professionelle Hilfe, weil wir das oft halt nicht alleine schaffen.
Gehen wir nochmal zurück zu Sarah und Paul und schauen, welche Auswege konnten die schließen und wie haben sie sich konkret dafür entschieden? Wie ging das?
Ja, natürlich ist es gut, dass die Sarah auch jetzt sagt, sie möchte ihre Karriere vorwärts bringen. Ja? Und es soll auch so bleiben. Und darüber hat sie auch mit Paul in einem Imago-Dialog gesprochen. Und das Resultat von dem Imago-Dialog ist folgendes. Sie schaltet jetzt immer ihr Diensthandy abends ab. Sie ist ganz da für einen Paul. Kollegen oder Kunden bittet sie, geschäftliche Angelegenheit ausschließlich während der Bürozeiten zu besprechen. Und außerdem gibt sie ihre private Nummer nicht mehr an Kundinnen bzw. an Kollegen weiter.
Das fällt ihr natürlich am Anfang total schwer, weil sie Angst hat, dass die Kolleginnen oder Kollegen ihr das übel nehmen. Sie hat Angst, dass sie ihren Job verlieren könnt und so weiter, all das. Und nach aber lernt sie diese klare Trennung zwischen Job und Familie zu schätzen, weil sie in diesen beiden Bereichen total präsent sein kann. Und es gibt nicht mehr dieses unbestimmte Unbehagen in ihr, dass sie gleichzeitig da ist und ganz woanders.
Ja, und das ist das, was ich auch nochmal meine mit dem Freimachen, weil es ist, zum einen ist sie freier für den Paul, aber auch freier letztendlich auch in ihrer Arbeit. Und ja, auch der Paul hat die Sarah was gebeten, nämlich zum Beispiel, manchmal schläft er ja auch wirklich ein, weil er halt einfach wirklich müde ist. Und wenn er nach 30 Minuten nicht ins Wohnzimmer kommt, dann darf die Sarah eben nach oben gehen auf Zehenspitzen und schauen, ob er eingeschlafen ist, und wenn ja, dann weckt sie ihn halt vorsichtig. Und das ist ihm auch nicht ganz leicht gefallen, ja, weil er hatte halt insgeheim die Angst, was sollen sie am Abend machen? Haben sie noch wirklich Themen, über die sie sich unterhalten können? Gibt es da noch was? Oder wird er dann vielleicht damit konfrontiert, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben? Ja? Also da hat er auch eine Angst überwinden müssen.
Das ist natürlich eine durchaus legitime Befürchtung, gerade für Menschen, die gerade in der Kleinkindphase stecken, wo die Kinder wirklich fast alles an Energie aufsaugen, was man zu geben hat. Und vielleicht müssen sich Sarah und Paul auch tatsächlich eine Zeit lang mit dieser Leere oder mit diesem Loch irgendwie konfrontieren, um dann daraus etwas Neues entwickeln zu können.
Ja, manchmal ist es notwendig, dass wir uns auch Zeit und Geduld geben. Ja? Wir sind es, glaube ich, heutzutage so gewohnt, dass alles so schnell auf Knopfdruck gut laufen muss. Und wir sind ja als Menschen oder gerade als Paar auch in verschiedenen Phasen, die Prozesse beinhalten und bedeuten. Also eben zum Beispiel mit Kindern ändert sich ganz, ganz viel in der Beziehung. Da gibt es viel Veränderung. Da ist auch viel Müdigkeit und so da. Und wir möchten euch dazu, gerade wenn ihr in so einer Phase steckt, auch dazu ermutigen, habt Geduld mit euch selber, mit dem Partner. Gebt dem Ganzen Zeit. Macht euch klar, das sind Prozesse, die es einfach gibt. Oder auch, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, und das ist, weiß ich auch von einigen, und dann plötzlich ist niemand mehr da, das ist auch so eine Umbruchsphase. Also immer, wenn ihr als Paar oder als Mensch in einer Umbruchsphase steckt, gehört es auch dazu. Und Prozesse sind meistens nicht ganz angenehm, weil dann muss sich auch immer wieder was entwickeln. Und da möchten wir euch einladen dazu, einfach gerade mit dieser Folge auch, seid da aufmerksam, achtsam und vor allem auch ehrlich mit euch selber. Wann nehme ich da jetzt auch einen Ausweg, um vielleicht so eine unangenehme Situation zu vermeiden?
Danke, Heidi, für diesen Aufruf. Ja.
Ja, wir möchten euch auch alle, das möchte ich jetzt am Ende noch sagen, dazu ermutigen, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr, keine Ahnung, irgendwas anmerken wollt. Wir sind sehr interessiert auch am Feedback. Herzlich willkommen.
Wenn ihr uns eure kreativsten Auswege schreiben wollt, wir werden sie nicht vorlesen.
Ja, wer weiß. Okay. Nein, wenn, fragen wir natürlich erstmal vor. Aber schreibt uns gerne, schickt uns was, und ja, dann bleibt uns nur noch jetzt am Ende zu sagen, ciao, und ja, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Wenn ihr uns schreiben möchtet, weil ihr vielleicht irgendeine Frage habt oder euch ein Thema auch berührt hat, dann meldet euch gerne. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und auf unseren Websites. Bis zum nächsten Mal.